Wenn zu euch jemand sagt, Mensch, du bist aber echt ein spiritueller Mensch, wie würdet ihr darauf reagieren, Noemi?
Ich glaube, ich würde es zunächst ganz positiv auffassen, vielleicht als eine Art Kompliment vielleicht.
Ich würde eher skeptisch reagieren.
Ich glaube, ich würde mal fragen, was er damit meint.
Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Wir wollen heute über das Thema Spiritualität reden. Spiritualität, so scheint mir, ist ein ganz inflationär gebrauchter Begriff in unserer Gegenwart. Mir begegnet er in unterschiedlichster Gestalt an vielen Orten und längst nicht auf den religiösen Bereich eingeschränkt oder begrenzt. Gleichwohl, wenn man als Theologe arbeitet, ist Spiritualität was ganz Naheliegendes. Begegnet ständig und gehört irgendwie auch zum inneren Kern so des eigenen Faches dazu. Was verstehen wir unter Spiritualität? Darum soll es heute gehen. Wie können wir damit umgehen, um das so ein bisschen aus dem Nebel des Ungefähren herauszuholen? Ich habe darüber schon Lehrveranstaltungen gemacht und war gezwungen, mir selbst eine Definition mal zurechtzulegen. Was verstehe ich eigentlich unter Spiritualität? Und für mich ist Spiritualität die gelebte Form eines religiösen Glaubens oder auch einer weltanschaulichen Haltung im Zuge ganzheitlich tätiger Praxis. Das würde ich mal sagen, ist für mich so eine Arbeitsdefinition von Spiritualität. Mir hat es geholfen, davon ausgehend jetzt mich weiter zu hangeln und zu schauen, auch ins Feld der Geschichte hinein. Es gibt ja die Geschichte der christlichen Spiritualität, unterschiedlichste Ausdrucksformen in allen Epochen. Aber man ist gezwungen, sich klarzumachen, was bezeichnet man da eigentlich drunter? Könnt ihr mit der Definition was anfangen oder fehlt da irgendwas dabei noch?
Was heißt für dich ganzheitlich tätige Praxis? Also meinst du damit so das ganze Leben umfassend oder in alle Lebensbereiche? Was meinst du damit genau? Den ersten Teil, den kann ich gut verstehen. So, es geht um das Leben, das Ausleben auch einer Haltung, eines Glaubens.
Mit ganzheitlich meine ich, dass es eben nicht nur der technische Vollzug bestimmter Handlungen ist, sondern sich auf alle Existenzdimensionen des Menschseins bezieht, auf die innere Haltung, auf die seelische Disposition, auf die Intentionalität, also auf das, was ich beabsichtige, was ich erreichen will, wonach ich strebe, auf mein Bewusstsein, auf mein Gefühl, auf mein Tun-Wollen und auf mein faktisches Tun. So, also dass in allen Dimensionen meines Menschseins sich da etwas ausdrückt.
Das Körperliche.
Und das Körperliche, natürlich.
Mir leuchtet das sehr ein. Ich habe sonst eher Mühe mit dem Begriff Ganzheitlichkeit, aber hier scheint mir das offenkundig zu sein. So diffus das ganze Feld ja ist, deine Definition ist ja auch sehr, sehr breit und offen, aber es hat immer was zu tun mit dem ganzen Leben, mit dem ganzen Menschen oder so, sonst klappt das nicht.
Also es wäre so eine Abgrenzung zu einem sonntäglichen Kirchgang, der sonst nichts mit dem Leben zu tun hat oder zu einem Tischgebet, das man einfach dann in dem Moment gerade spricht, weil man das halt tut. Also das darf natürlich auch sein, aber das kann dann nicht das Einzige sein.
Aber ich finde, das sind zwei Beispiele, die gut passen unter die Definition. Nimm das Tischgebet. Ja? Wenn du ein Tischgebet sprichst, dann gibt es dazu eine Körperhaltung. Das geht nicht, dass der eine noch an der Nase bohrt und der zweite ist schon mit dem Finger in der Schüssel. Das geht alles nicht. Also es gibt auch eine Körperlichkeit dazu und ein ganzheitlicher Vollzug sozusagen von etwas. Wie tief das geht, wie automatisiert das ist oder wie ritualisiert, das ist davon nochmal ganz was anderes. Ich finde, das ist ja so eine sehr weite Definition, die mir gut gefällt, weil da alles Mögliche dran, Platz drunter hat.
Eine andere Abgrenzung wäre auch noch, sozusagen die rein dogmatische Gestalt eines religiösen Glaubens. Also ein Glaube, der definiert ist über bestimmte Lehrformeln, ja, oder ein niedergeschriebenes Credo, ein Glaubensbekenntnis, ohne dass ich jetzt sage, das gehört nicht dazu, in keinster Weise, ja. Aber dass eben das nicht das Ganze ist, sondern Spiritualität wäre jetzt die Art und Weise, wie zum Beispiel ein dogmatisch festgehaltener, in bestimmten Formeln auch niedergeschriebener Glaube, plump gesagt, umgesetzt wird, gelebt wird. Welche Gestalt er, in welchen Gefäßen er wirklich wird. Wie er sich kontextualisiert, auch in den Sprachen einer Kultur, einer bestimmten Zeit.
Und du sagst ja mit der Definition auch, dass Spiritualität eben nicht nur innerhalb des religiösen Glaubens möglich ist oder nur für religiöse Menschen, sondern eben auch außerhalb von Religiosität. Das finde ich noch gut auch an der Definition, dass es eben auch mit einer weltanschaulichen Haltung zu tun hat, die nicht unbedingt religiös begründet ist. Bei deiner Eingangsfrage, du bist ja ein spiritueller Mensch, da habe ich nämlich gedacht, ja, was ist damit gemeint? Also ist damit überhaupt gemeint, dass man sich seiner Haltung bewusst ist, dass man nicht ohne Haltung lebt oder die Haltung nicht reflektiert? Also in so einem Sinne könnte ich das sehr gut annehmen.
In meinem Kopf entsteht so ein Bild, wie verstehen wir eigentlich Religion? Oder auch Weltanschauung. Verstehen wir Religion als ein quasi per se oder a priori existierendes System bestimmter Aussagen, bestimmter Vollzüge, die halt befolgt werden müssen? Oder gehört nicht wesentlich zu einem religiösen Glauben, das, was du gerade schön ausgedrückt hast, diese Subjektseitigkeit, also die Frage, was mache ich denn jetzt daraus? In welches Verhältnis stelle ich mich jetzt denn dazu, zu dieser Religion, für die ich mich vielleicht entschieden habe oder in die ich hineingeboren, sozialisiert wurde?
Was hat das mit meinem Leben zu tun oder wie kann ich das, wie kann ich das leben?
Meine Sprache wäre zu sagen, wie lebe ich die Religion? So.
Wobei dann wahrscheinlich schon Kritiker gleich sagen würden, lebt das dann jeder anders? Gibt es nicht allgemein verbindliche Vorgaben? Kann das jeder für sich alleine entscheiden und braucht es nicht auch die Gemeinschaft?
Also ich glaube, für mich hat Spiritualität halt auch im Wesentlichen mit den Fragen des Lebens zu tun, die an einen herangetragen werden. Und das wären für mich so ganz grundständige Fragen wie zum Beispiel, wer bin ich angesichts meiner Endlichkeit? Wer bin ich angesichts meiner Grenzen? Wer bin ich mit anderen? Was gibt meinem Leben Sinn? Was gibt meinem Leben Halt? Also so diese ganz großen Fragen, die wahrscheinlich in jedem sehr individuell erklingen. Und für mich wären dann Glaube, Weltanschauung, Religion bieten für mich eine Art Antwort auf diese Fragen, zu denen ich mich aber wieder verhalten muss. Also Spiritualität hat für mich mit diesem sich verhalten gegenüber den Fragen des Lebens und den vorgegebenen Antworten irgendwie zu tun. Also es gibt dieses Individualisierungsmoment, das du benennst, Elisabeth, aber es geht trotzdem nicht ohne die anderen, die auch Antworten vorschlagen, die sich auch zu diesen Antworten verhalten. Ich würde sagen, es ist so ein Konzert von Einzelnen und von einer Gemeinschaft.
Mir gefällt vor allem gut, wie ihr das auch schon rückgemeldet habt an Daniel, dass es von einer Praxis die Rede ist, also von etwas tun. Und zwar im engeren Sinn des Wortes. Ich tue etwas. Ich mache etwas ganz bewusst in einem bestimmten Sinne. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Unterschied zur Philosophie oder für mich auch zur Theologie, die etwas erklären will oder verstehen will. Es geht hier weder ums Erklären noch ums Verstehen, sondern es geht um eine Handlungsform. Es geht um etwas Tun. Es geht auch nicht nur um Haltungen, glaube ich, sondern es geht um Vollzüge.
Also im weitesten Sinne um eine Verkörperung dessen, was man da vielleicht so glaubt oder für richtig hält.
Ja, und mal schauen, was verhebt, wie das in der Schweiz heißt. Also was trägt wirklich? Ja, was, wenn ich dann mich dem aussetze und dann da in die Praxis hineingehe, was hält wirklich das, was es verspricht. Und das weiß ich aber erst, wenn ich es getan habe und das praktiziere. Das hat was für mich mit Spiritualität zu tun. Das ist sehr wenig mit Gedanken und mit Antworten. Mein wichtigster Antwortgeber bei den Sinnfragen, die ich auch im Zentrum sehe, ist Albert Camus. Also kein Christ, jedenfalls kein expliziter. Und in der Spiritualität geht es nochmal nur einen Schritt weiter. Da geht es nicht darum, ist jetzt die Antwort überzeugend oder nicht, sondern es geht darum, in einen Vollzug einzutreten. Das gefällt mir gut an dieser Definition.
Aber da fände ich es jetzt interessant, mal hinzuschauen oder mal zu gucken, was ist denn diese Praxis? Worum geht es denn da?
Ich meinte übrigens auch mit Antworten auf diese Fragen nicht unbedingt intellektuelle Antworten, sondern ich meinte so ein ganzes System auch von Vollzügen. Da kann ich gut mit dir mitgehen, Markus. Also es gibt Fragen und darauf finden wir Antworten in Weltanschauungen, in Religionen. Und die sind aber nicht nur irgendwie rationaler oder intellektueller Natur, sondern eben auch Vollzüge, Gebete, Rituale etc.
Elisabeth, du hast gerade gesagt, also die Frage, die jetzt anstünde, wäre doch dann, was ist denn diese Praxis? Also Und da wird es jetzt spannend, weil sich jetzt ein riesiges Feld öffnet, wenn man, und da kommen wir jetzt nicht sozusagen an der Perspektive der Geschichte vorbei. Also es gibt eine lange Strecke, etwa der christlichen Spiritualität, die zeigt, es gibt höchst unterschiedliche Antworten auf diese Frage, wie drückt sich denn jetzt ein Glaube im konkreten Tun aus? Wie verkörpert er sich jetzt? Wie nimmt er Gestalt an? Der ändert sich durch die Zeiten hindurch und auch in jeder Epoche gibt es einen Plural an christlichen Spiritualitäten. Das ist jetzt nicht so eine nebensächliche Aussage, sondern das ist sozusagen eine theologische Zentralaussage. Also die Botschaft des Christentums, des christlichen Glaubens, der ja, jetzt würde man sagen, ja, es gibt die Offenbarung in der Schrift, ja, in den Heiligen Schriften, der Bibel, Altes, Neues Testament, da steht's doch alles. So, das ist die eine Seite. So, und jetzt kommt die zweite Seite der Medaille. Diese Aussagen müssen in einer jeweiligen Zeit ja gelesen, dann verstanden und umgesetzt, gelebt, inkarniert, verkörpert werden. Und jetzt sind wir nicht mehr im Singular der Offenbarung, sondern wir sind im Plural der Nachfolgeformen und der Spiritualitäten. Und da wird's, finde ich, spannend, denn wir haben uns ja vorgenommen, so ein bisschen jetzt mal so einen Schweinsgalopp durch die Zeiten zu gehen, höchst selektiv und jeder und jede, wo man selbst so ein bisschen die Bezüge hat. In der Antike ist das anders als im Frühmittelalter und im Hochmittelalter, anders als in der Frühneuzeit und in der Moderne, was christliche Spiritualität ist. Ganz am Ende kann man auch fragen, gibt es sowas wie einen roten Faden? Gibt es was Verbindendes? So. Ich finde zum Beispiel spannend, ganz an den Anfang zu gehen und in der frühen Kirche, in der Antike, in den ersten Jahrhunderten zu gucken, was haben denn die Menschen da für sinnvoll befunden, wie man jetzt Christus nachfolgt, wie man christlich, spirituell sich da in den Glauben stellt.
Vielleicht können wir kurz noch sagen, Nachfolge Christi. Magst du kurz was dazu sagen, das ist nicht für alle Hörerinnen und Hörer ein ganz gängiges Motiv?
Nachfolge Christi ist so eine Formel, mit der man eigentlich diese Spannung, die wir jetzt gerade umkreist haben, als Bildwort versteht. Also es gibt eine Vorgabe im religiösen Glauben, ja, es gibt eine Vorgabe, sowas wie die Offenbarung in den Heiligen Schriften. Aber damit ist nur sozusagen der erste Schritt gemacht, jetzt muss das aufgegriffen und verwirklicht werden. Das Bildwort dafür lautet Nachfolge, also biblisch, folgt mir nach, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer sich auf diesen Weg macht, wird das Leben finden, Johannes und andere, also die Aussage der Evangelien, Jesus nachfolgen. Und das hat durch die Christentumsgeschichte hindurch eine Wirkung gehabt, Wirkung entfaltet, fasziniert. Und ich glaube, dass der Begriff Nachfolge als Bildwort sehr geeignet ist, weil er eben diese Spannung schön beschreibt, dass es auf der einen Seite schon etwas gibt, dem man nachfolgt, also eine Vorgabe. Der Glaube ist nicht einfach, was ich mir gerade so einbilde, was ich so tun könnte. Also man folgt etwas nach, aber es ist eben auch Nachfolgen. Also ich bin beteiligt und ich in meiner Zeit, mit den Mitteln meiner Kultur, mit meinen Sprachen, mit meinem Ausdruck, bin herausgefordert, eine Antwort auf dieses erste Wort zu geben. Und gerade habe ich so gesagt, vom Singular wird es zum Plural.
Und vielleicht ist ja auch interessant, du sagst jetzt, man folgt etwas nach. Man könnte ja auch sagen, es ist zentral, dass wir einer Person eigentlich nachfolgen, also dass Christus im Zentrum steht und dass es nicht in dem Sinne ein Regelwerk ist, das man umzusetzen braucht, sondern dass es eben eine Nachfolge von etwas Lebendigem in Anführungszeichen ist.
Wir hatten ja eingangs überlegt, wenn wir schon bei der Antike anfangen und du hast so vorhin, Daniel, den Punkt gemacht, die Geschichte ist wesentlich, dann bei den Wüstenvätern zu schauen. Die Wüstenväter, eine Form von, ich sage jetzt mal in deiner Sprache, Christus-Nachfolge von Spiritualität, die mich ehrlich gesagt viele Jahre zu Beginn meines Studiums und währenddessen sehr verwirrt hat. Weil, warum? Da gehen so junge Männer in die Wüste alleine als Eremiten. Wir haben heute noch die Gartenzwerge als Relikte in unseren Vorgärten. und leben alleine und setzen sich hin und meditieren, so ähnlich wie Buddha. Was hat das in Gottes Namen mit Jesus Christus zu tun? Der war auch in der Wüste, aber nur 40 Tage. Aber dann hat er sich Freunde gesucht und hat sich mit denen zusammengetan und ist herumgezogen und hat erzählt und gepredigt und hat die Leute aufgesucht, hat mit denen gefeiert und gebetet und so weiter. Und die haben das genaue Gegenteil gemacht. Das habe ich nie so recht verstanden. Aber jetzt, wo ich ein bisschen schon länger dabei bin, habe ich den Eindruck, ich verstehe doch etwas davon. Es hat etwas, das sehr viel mit Gott suche und in dem Sinne auch mit Nachfolge zu tun hat. Aber es war ein langer Weg für mich.
Und in der alten Kirche ist ja das Modell Wüste nicht das erste Moment. Das erste Muster für Nachfolge war eher Martyrium, also Zeugenschaft in den Zeiten der Unterdrückung im Römischen Reich des Christentums der Blutzeuge. ja, die Blutzeugenschaft. Also man versucht seinen Glauben irgendwie zu leben und steht am Pranger und ist auf der falschen Seite und bezahlt dafür sogar mit dem Leben. Also es gibt Zeugnisse, Dokumente, die sprechen davon der zweiten Taufe. Also der Märtyrertod ist die zweite Taufe, die Bluttaufe. Und das ist das erste Moment. Und dann entwickelt sich so die Spur, könnte nicht auch das Modell eines Lebens in einer bestimmten Einübung, in der Askese, in einer bestimmten selbst regelgeführten Lebensführung, die durch Einschränkungen versucht, ein Zeichen zu setzen, bestehen und aufmerksam machen auf das, was einem wichtig ist, den Glauben. Und jetzt die Wüstenväter, das ist jetzt so ein Terminus technicus heute geworden, aber Menschen, die dann die pulsierenden Zentren des sozialen Lebens verlassen und sich an den Rand stellen, rausgehen. Abstand setzen.
Aussteiger.
Aussteiger, ja.
Und in dem Moment, wenn ich das richtig gelesen habe, entsteht ja diese Bewegung, wo Christen nicht mehr verfolgt werden. Also wo das Christentum jetzt mal so grob gesprochen Staatsreligion wird. Also es eigentlich aufhört mit dem Märtyrertum und der Christenverfolgung. Und dann ist das ja so eine Gegenbewegung, oder?
Vielleicht kann man es auch so verstehen, nicht Gegenbewegung, sondern die Notwendigkeit, eine neue Form zu finden zu müssen. In einer Zeit, in der das Christentum nicht mehr unterdrückt ist und es deshalb der Blutzoll sozusagen nicht die erste naheliegende Form oder weithin sichtbare Form des Glaubenszeugnisses ist, entsteht ja eine neue Notwendigkeit, dem Glauben, der eigenen Überzeugung eine Sichtbarkeit zu geben. Und dann ist das ein Weg.
Ich meine, sowohl bei den, du nennst sie jetzt Blutzeugen, Märtyrer, ich habe auch da ein bisschen ein Problem mit, aber sowohl da als auch bei diesen Leuten, die nachher einfach sagen, ich gebe alles auf, meine Ausbildung, meine materielle Sicherheit, so klein die gewesen sein mag im 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert nach Christus in Syrien oder der Türkei,
Ägypten
oder in Ägypten und gehe in die Wüste, in Sack und Asche als Asket, das hat ja was Radikales und ich denke, das gehört unbedingt auch dazu, zur Spiritualität. Es gibt da unterschiedliche Formen von Radikalität, aber im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen in der Regel Formen, die sehr radikal sind. Die sind besonders markant, die geben besonders stark etwas zum Ausdruck. Und Radikalität ist ja nicht etwas Schlechtes oder Gutes, sondern es ist etwas, was an die Wurzel geht und was deswegen auch mein Zwischenruf Aussteiger, die wollen einfach anders. Die wollen sich nicht dem Alltag übergeben, Leute, Menschen, sondern sie wollen dem Wesentlichen auf die Spur gehen.
Und die Wüste ist wahrscheinlich eben der Ort dafür, weil die Wüste der Ort der Erwählung ist. Es ist aber vielleicht auch der Ort der Versuchung. Also sogar Jesus ist im biblischen Text, wird ja da vom Teufel versucht, als er in der Wüste ist. Also die Wüste wird irgendwie, ist ja nicht nur ein geografischer Ort, sondern wird zu einem spirituellen Ort.
Weil er leer ist, das ist für mich der Grund. Also wenn die Leere und der Hunger, die führen natürlich zu, in Anführungszeichen, Versuchungen. Wenn ich Hunger habe, mir verspricht jemand alles, dann bin ich gerne bereit, dem zu folgen.
Genau, aber es ist eigentlich schon ein theologischer Ort durch die Bibelgeschichten, ne? Genau, auch ein Ort der Gottesbegegnung. Also von daher ist es naheliegend, die Wüste zu wählen, also zumindest wenn man dort lebt.
Also für mich ist Wüste tatsächlich der Gegenort zu WhatsApp und wie heißt das alles, Instagram und so weiter. Ich habe gestern jemanden über die Schultern zugeguckt, das ist nicht zu fassen. Also ich bin zu alt dafür, aber da wird jede 2 Sekunden ein neues kleines Video aufgemacht und Wüste ist so die größtmögliche Kontrast dazu. Da gibt es also weder Videos noch irgendwelchen WLAN noch ein Gerät. Und es ist, Askese ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt.
Wenn man das so ein bisschen liest und sich rein vertieft, wie das konkret ausgesehen haben muss, ist schon spannend. Das war schon auch ein soziales Leben, das sich um diese Menschen, die da Aussteiger waren, entwickelt hat. Die wollten irgendwie ein Zeichen setzen, eine Distanz schaffen, sind also rausgegangen aus den Zentren. Wüste, nehmen wir es mal in Anführungszeichen, so weit waren die nämlich gar nicht weg wahrscheinlich. Das lebte davon, dass zu denen Leute hingingen, dass die aufgesucht wurden und die mussten erreichbar sein, weil es waren sichtbare Geistträger und die stehen jetzt dafür, dass das was auf sich hat, ja, dass der was zu sagen hat, dieser Glaube, dass man sich da irgendwie dran orientieren kann. Dafür stehen diese Leute, die da rausgegangen sind und da geht zu denen hin, da kannst du was lernen. Da gab es ein soziales Leben, ein religiöses Business, würden wir heute sagen, religiöses Wallfahrtsgeschäft oder, und das war ein Modell und das finde ich spannend.
Ich finde auch, das mit dem Aussteigertum, das funktioniert ja nur, wenn es eine Gemeinschaft gibt, aus der man aussteigen kann. Also es waren ja auch nur wenige wahrscheinlich, die da in die Wüste gegangen sind und das fand ich gerade interessant, wie du das so geschildert hast, Markus, dieses Radikale und so. Aber das ist natürlich das, was dann auch hängen bleibt im Laufe der Geschichte, was irgendwie auch was auslöst bei anderen Menschen, was fasziniert. Und trotzdem geht das halt nur, weil es auch die große Masse der Menschen gibt, die das nicht machen.
Und die dann den Boden dafür legen, dass Einzelne aussteigen können. Also du meintest ja gerade, es gibt eine Gemeinschaft, aus der man aussteigen kann, die aber einen zugleich weiterträgt. Also die dann immer noch kommen und vielleicht sogar Nahrung mitbringen.
Ganz extrem, ja, die sind ja diese Stiliten, also die wirklich auf dieser Säule standen ewig lang. Aber die mussten ja auch irgendwie versorgt werden und so. Aber diese Säule stehen, dass die das geschafft haben, hat dann auch so eine Faszination ausgelöst. Also dass da wirklich jemand nochmal so erhöht stand und dadurch, glaube ich, auch Gott näher war, also es wurde auch wirklich so bildlich verstanden.
Was mich da sehr fasziniert an dieser Tradition ist, es gibt keine Bücher, es gibt keine Theologie, die hinterlassen haben. Und trotzdem sind sie weltberühmt. Johannes Cassian ist weltberühmter Theologe, hat aber kein theologisches Buch geschrieben. Oder für mich der wichtigste ist Evagrius Ponticus, das war so ein Türke, der, ich glaube, syrische oder ägyptische Wüste gegangen ist. Und der hat schon das ein oder andere hinterlassen an Schrift, aber auch da keine Theologie, sondern der hat einfach so eine Seelenbeschreibung hinterlassen. Ne? So, ja. Wie wir Menschen so ticken, hat er geschrieben. Machen heute Psychoanalytiker. Das ist schon sehr faszinierend, dass die einerseits eben, ich übertreibe jetzt, nichts beigetragen haben theologisch, aber die wichtigsten Repräsentanten der Kirche waren für eine ganze Zeit lang. Das ist der Grund, warum ich an deiner Definition, Daniel, so wichtig finde, es geht hier um eine Praxis. Es geht hier um etwas, das vollzogen wird, gelebt wird und nicht um ein weiteres Denkgebäude und Sinnantworten, die niedergeschrieben werden in Form von einem Roman oder so. Und Geschichten spielen natürlich eine große Rolle. Wenn man was über Büstenväter lernt, bei unserem Kollegen Gregor Emmenecker an der Fakultät zum Beispiel, dann erzählt er Geschichten. Dass das Narrative ist, die Möglichkeit, um ja irgendwie etwas zu verstehen oder zu haben an dieser Welt.
Einen Unterschied machen im Tun, die Säulenheiligen. Ich kann mich noch erinnern, so in meiner Kindheit, bei manchen Leuten war es so ein bisschen Schimpfwort, jetzt sei doch nicht so ein Säulenheiliger. Und damit war was Negatives ausgedrückt, nämlich so Scheinheiligkeit oder auch Besserwisserei oder sich für was Besseres glauben und meinen, den anderen da Vorschriften machen zu können. Sei doch nicht so ein Säulenheiliger, einer, der meint also zu den Erwählten zu gehören und es richtig zu wissen. Verkennt natürlich jetzt völlig, was die Stiliten, die Säulenheiligen wirklich waren. Das waren Leute, die was getan haben und Aufsehen erregt haben, irgendwie einen Unterschied machen im Tun. Ja, das ist das Spannende. Interessant ist aber doch jetzt auch, wie das Ganze weitergegangen ist. Denn es ist ja nicht bei der Wüste geblieben, sondern aus diesem Modell Wüstenfrömmigkeit, da gehen ein paar raus, hat sich eine neue Sozialform entwickelt. Zuerst Pachomius, 3. Jahrhundert, ist so eine Figur. Das, was man das Koinonitentum nennt. Also diese Leute, die da draußen waren, haben irgendwann angefangen, zusammenzuleben und eine Dorfgemeinschaft zu bilden. Das waren dann die Heiligen, die draußen waren, aber die dann doch irgendwie sich zusammengeschlossen haben zu so einem neuen Typ christlichen Lebens als ja so eine Art heilige Gemeinschaft. Und das ist der Anfang von was? Vom Mönchtum natürlich, der Geschichte des christlichen Mönchtums. Erster Höhepunkt, dann Benedikt von Nursia, Schwelle 5. 6. Jahrhundert. Auch der zunächst mal angefangen mit einer Geste, ich gehe raus. Sohn vermögender Eltern in Rom, Künste studiert, bricht ab, bricht sozusagen mit der Welt, wird Einsiedler in Subiaco, macht menschlich abgründige Erfahrungen mit denen er da einsiedelt und wird schließlich geistlicher Vater seiner Gefährten und hinterlässt ihnen etwas, was zur Kulturgeschichte der westlichen Zivilisation gehört, nämlich eine Regel, die Benediktsregel, Regula Benedicti. Also, und wir haben die mal in der Vorlesung miteinander gelesen, das ist spannend, das sind quasi Lebensweisheiten, wie man sozial in einer Gruppe miteinander sinnvoll umgeht, um sich nicht gleich die Köpfe einzuschlagen.
Oder ja, das habe ich auch vorhin gemeint. Das finde ich faszinierend, dass da Wissen entsteht, das basal ist für das mitmenschliche Zusammenleben und vor allen Dingen für das Selbstverständnis. Also wer bin ich? Noemi, du hast vorhin die Fragen sehr schön auf den Punkt gebracht. Also wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Warum empfinde ich die Aggressionen in uns, die Gelüste in uns? Ich meine, wenn man in der Wüste hockt oder wenn man in einem Kloster mit Benedikt zusammensitzt und da gibt es eben kein Fernsehen, das läuft und es gibt keine anderen Ablenkungen. Das finde ich auch das Faszinierende daran. Dann ist man ständig konfrontiert mit sich selbst. Oder über die anderen, mit denen man zusammenlebt, ebenfalls mit sich selbst. Denn das ist ja wie ein Spiegel.
Und das Interessante ist jetzt nochmal zu sehen, dass bei Benedikt schon wieder das Ganze auf einer neuen Stufe ist, die uns Modernen erschließbar ist oder näher ist. Da zählt nämlich bei Benedikt nicht in erster Linie das Befolgen irgendeiner Regel an sich, sondern das wird sozusagen spiritualisiert oder durchdrungen mit Sinnhaftigkeit. Es geht nicht drum, Askese um der Askese willen, sondern des Funktionierens der sozialen Gruppe willen oder weil man damit etwas ausdrücken will, weil man damit ein Zeichen setzen will. Also damit wird dieses monastische Ideal auf ein höheres sittliches Niveau gehoben. Bei Benedikt ist zum ersten Mal, dass das so Ausdruck bekommt, weswegen machen wir das Ganze eigentlich? Ja? Wie viele Benediktinerklöster gibt es, die eine große Abteilung für Gäste haben, die mitleben dürfen, den Gastpater zu Einkehrtagen einladen und die sind teilweise überlaufen, ja, weil das zieht irgendwie an.
Und das fasziniert so viel mehr eigentlich als so dieser Pomp der Kirche und die Dogmen und die Show nach außen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist eigentlich das, was über Jahrhunderte immer gleichbleibend fasziniert und heute auf jeden Fall, also vielleicht sogar mehr denn je. Also das finde ich auch spannend, dass das spricht noch ganz viele an.
Ich denke, das Ganze hat schon einen Zweck. Also ich unterstelle das jedenfalls, ohne dass ich ein guter Kenner dessen bin, weder der benediktinischen Tradition noch der Wüstenväter. Aber der Zweck, der ist doch immer der, dass Gott ins Zentrum rückt. Das ist sehr widersprüchlich. Also ich sage ja gern dialektisch, weil ich das Wort so mag. Einerseits geht es um mich selber, also mich selber mir auszusetzen, aber natürlich nicht wegen mir, sondern um Platz zu schaffen oder zu entdecken, wo Gott ist in mir. Und das gilt auch für eine Gemeinschaft. Also das in der Gemeinschaft, das darum geht, miteinander Platz zu schaffen für das, was eigentlich relevant ist in der Welt. Das, glaube ich, das der Grund, warum das brennt oder der Grund, warum das magnetisch wirkt, ist der. Aber ich meine, das zu formulieren, was bedeutet das denn genau? Und jetzt kommt eben bei der Spiritualität, da bist du immer wieder auf dem Feld 1. Was bedeutet es? Antwort, geh doch hin, mach's mit. Es gibt keinen Aufweis, keine Erläuterung dessen, was dann passiert. Außer man macht es selber mit.
Man könnte das reformulieren, was du sagst. Mir kommt jetzt die Frage, wie funktioniert eigentlich Spiritualität? Und das hast du schön beschrieben. Also komm doch, mach mit, dann erfährst du es.
Es gibt keinen anderen Weg.
Also jemand, der das sehr schön beschrieben hat, für mich ist Michel de Certeau, dieser französische Religionshistoriker, Kulturanthropologe, der sich ja ganz früh schon mit christlicher Spiritualität und der Geschichte der christlichen Spiritualität befasst hat, einen schönen Text geschrieben, trägt den Titel Kulturen und Spiritualitäten. Und da bringt er eigentlich diesen Zusammenhang auf eine griffige Formel, nämlich die Formel vom doppelten Bruch, den jede Spiritualität also beinhaltet oder bedeutet. Der doppelte Bruch, den jeder spürt, der spirituell irgendwie sich versteht, nämlich einerseits breche ich als spiritueller Mensch mit dem, woher ich komme, Tradition, auch einer christlichen Tradition, einem kirchlichen Pfad, wo ich gesagt kriege, wie man den Glauben leben und feiern soll, etc. Und auf der anderen Seite, als spiritueller Mensch, ich gehe ins Benediktinerkloster, ich schließe mich da ein paar Tage ein und lebe einfach da mit, gehe in die Wüste, in Anführungszeichen, erlebe ich einen Bruch mit meiner Gegenwart. Also ich merke, ich mache einen Unterschied, schaffe einen Abstand und merke, Moment, der Film, in dem ich in meinem Alltag stecke, der hat Risse. Und ich setze einen Rahmen, der es mir erlaubt, da drauf zu gucken und diese Risse zu sehen. Und jetzt mich in die Lage zu versetzen, zu überlegen, wie gehe ich denn damit um? Wie verhalte ich mich denn dazu? Also das finde ich bei Certeau wunderschön beschrieben. Das ist in diesem einen Text, in vielen anderen auch. Der doppelte Bruch mit der Tradition und mit der Gegenwart. Und mit der Tradition bedeutet nämlich auch, ich gehe ins Benediktinerkloster, ja, und erlebe, ich bin beteiligt. Ich bin ja der glaubt, der glauben will.
Das ist übrigens auch das, warum ich das Ganze so attraktiv finde. Der Bruch. Also die Leute, die dort leben, ja? Zum Beispiel in Engelberg im Kloster oder in Einsiedeln, da war ich schon sehr häufig. Das sind meistens ziemlich aufmüpfige, selber denkende Menschen. Das gefällt mir ausgezeichnet, die Mühe haben mit ähnlichen Dingen wie ich, wenn es um die katholische Kirche geht, die selbstständig sind, weil sie eben gebrochen haben mit gewissen Formalitäten und Normalem und Alltäglichem. Das ist für mich auch ein Grund, warum ich das interessant finde.
Das geht mir so mit Ordensschwestern, die ich erlebt habe. Also das finde ich auch faszinierend, die dann ohne Schminke, ohne irgendwie Kleidung, die wichtig ist, in ihrem Habit da stehen und sich einfach so frank und frei irgendwie äußern können. Das finde ich auch faszinierend. Also ich glaube, da kommt einem sofort irgendwie ein Lächeln ins Gesicht, wenn man denen zuhört. Also so ging mir das zumindest jetzt öfter bei Ordensschwestern, die noch so voll dabei sind, sage ich jetzt mal, ja.
Und ich glaube, deshalb hat eben Spiritualität für mich sehr viel so mit diesem Selbststand zu tun. Und zwar nicht nur ein Selbststand für sich alleine, sondern eben in einem Gegenüber zu diesem Gott christlich betrachtet. Aber es geht sehr stark darum, sich selber zu verhalten gegenüber dem, was einem vorgegeben ist, und zwar in alle Richtungen. Also sei es jetzt die Welt, in der man lebt, aber auch die Tradition, die Religion, von der man kommt. Und ich glaube, deshalb habe ich auch gesagt, dass wenn jetzt jemand sagen würde, du bist aber ein spiritueller Mensch, dass ich sagen würde, das wäre eine Art Kompliment, weil mir dann entgegengebracht würde, also nicht, dass das, glaube ich, schon sehr häufig passiert ist, aber weil mir dann so entgegengebracht würde, ich spüre, dass du nachdenkst, dass du tätig wirst, dass du dich verhältst zum Leben, dass du dich versuchst, zurechtzufinden im Leben, das manchmal auch widrig sein kann.
Finde ich fast schon ein schönes Schlusswort. Also wir bleiben dem Thema ja verhaftet. Beim nächsten Mal, kleiner Spoiler, schauen wir uns eine der zentralen Figuren der christlichen Spiritualitätsgeschichte an. Name sei noch nicht verraten. Alle sind eingeladen, selbst beizutragen mit Eindrücken, eigenen Erfahrungen, Beiträgen zu diesem Thema, das ja irgendwie jede und jeden mehr oder weniger betrifft. Ihr erreicht uns über unsere Website im Internet oder auch über unseren Instagram-Account. Herzliche Einladung. Ich danke euch für den spannenden Austausch und freue mich auf die nächste Runde.
Tschüss.
Tschüss, ciao.